Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Abend aus dem verregneten Düsseldorf. Die Leitung zu Fabi steht soweit. Fabi, guten Abend, grüße dich.
Guten Abend, servus.
Ob die Leitung nach Oldenburg dieses Wochenende, diesen Sonntag funktioniert, weiß ich nicht. Können wir mal testen. Sören uns ist ja noch eine Entschuldigung schuldig, nachdem er uns ja letzte Woche hat sitzen lassen. Hallo Oldenburg.
Ja, moin aus Oldenburg. Wir sind ja bekanntlich sturmfest hier im Norden, also läuft alles prima.
Okay, Verbindung hält. Ja, Sören, letzte Woche hast du uns sitzen lassen. Was war der Grund?
Ich habe es ja ein bisschen angedeutet. Ich war noch ein bisschen angeschlagen von der großen Party, von diesem historischen Sieg. Aber ich habe mir ja dann euren Podcast angehört. Ich habe mir die Selbsthilfegruppe ein bisschen angehört von euch beiden. Also es war eigentlich nur das Problem, dass ich den Bochum-Sieg nicht ganz so gut verkraftet habe.
Ah ja, okay, gut. Dann sind wir ja beruhigt, wenn du jetzt wieder bei uns bist. Fabi, meine Hausaufgabe habe ich jetzt gerade mal eben schnell noch erledigt.
Ja?
Du hast ja gefragt,
wie das Barcelona-Derby heißt.
Genau, ganz einfach.
Derby Barcelona?
Nee, Derby Barceloni. Sehr kreativ.
Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen.
Ne? Somit haben wir
das. An jedem Stammtisch kann man das immer mal wieder anbringen. Mindestens zweimal im Jahr.
Wenn wir dann wieder in die Stammtische kommen. Ja, Jungs, eine Europapokalwoche liegt hinter uns. Wollen wir da einmal kurz einen Blick drauf werfen? Wir hatten uns ja auf das ein oder andere Spiel gefreut. Ich denke, am Dienstag können wir ja mit anfangen. Sind wir, glaube ich, erwartungstechnisch nicht enttäuscht worden mit PSG gegen Real?
Ja, also ich glaube, das war ein richtig, richtig gutes Fußballspiel. Ich war sehr überrascht von Paris. Die haben Real Madrid ja wirklich in Grund und Boden gespielt. Verdient dann noch das späte Tor durch Mbappé geschossen. Aber das war echt, ja, das war so ein Spiel, deshalb guckt man, glaube ich, Fußball.
Fabi, Real verbreitet auch nicht mehr Angst und Schrecken, oder?
Es ist schwierig, da ich ja nicht wie Pay-TV Sören auf alles Zugriff habe, konnte ich es ja nur im Ticker verfolgen und dann mir die Highlights anschauen. Es war aber anscheinend eine sehr, sehr deutliche, spielerisch überzeugende Leistung von Paris und von Real kam relativ wenig. Allerdings würde ich Real Madrid niemals abschreiben, zumal im Rückspiel in Madrid ist nach wie vor, glaube ich, alles möglich, weil Paris sich ein bisschen in Form von Toren unter Wert verkauft hat. Wird spannend und ich freue mich auch auf das Rückspiel sehr.
Und jetzt am Wochenende haben sie natürlich dann erstmal schön in Nantes 3-1 verloren, also sofort wieder die andere Seite gezeigt. Und lass uns mal überraschen beim Rückspiel, was ja in 2 Wochen ist. Das andere Spiel City mehr als deutlich, da hätte es auch noch höher ausfallen können als 5:0 in Lissabon. Und dann war der Mittwoch noch, Inter Mailand hat es bis zur 75. Minute eigentlich soweit ganz gut hinbekommen, die 0 zu halten gegen Liverpool. Allerdings kamen dann hinterher Salah und Fabinho war es, glaube ich.
Nein, Firmino.
Firmino, gut.
Bobby.
Machten das 2-0 dann damit fest und das sollte für Liverpool eigentlich auch reichen. Und dann, Fabi, hatten wir am Mittwoch noch die Bayern in Salzburg zu Gast. Auch ein sehr wildes Spiel.
Ja, war ein erwartet schweres Spiel, glaube ich, weil die Salzburger natürlich ihre Chance ein Stück weit gesucht haben das dann natürlich auch extrem gut umgesetzt, gehen dann verdient in Führung und ja, um es dann kurz zu machen, zweite Halbzeit hatte ich dann auch langsam wieder das Gefühl, dass die Bayern ein bisschen mehr Kontrolle bekommen, auch dieses gewohnte Ballbesitzspiel aufziehen und dann war der Ausgleich dann, glaube ich, schon sehr verdient und zwar spät, aber trotzdem, glaube ich, am Ende ein mehr oder weniger gerechtes Unentschieden, würde ich behaupten.
Stimmst du zu, Sören? Gerechtes Unentschieden soweit? Du
siehst ja, gerade aufgrund. Nein, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit mehr als verdient das Unentschieden. Wobei, ich glaube, nachher, wenn wir noch über das Fürth-Spiel sprechen werden, ich glaube, dass die Bayern jetzt in den nächsten Wochen sich deutlich, deutlich steigern müssen.
Ja, und jetzt unter der Woche, jetzt in der kommenden Woche, ist die nächste Gruppe quasi dran. Sören, da kommen deine beiden Top-Favoriten auf den Champions-League-Sieg mit Ajax und Chelsea.
So sieht's aus, ja. Also auf das freue ich mich auf jeden Fall. Auch auf das Chelsea gegen Leeds Spiel. Auch wieder bei einem Pay-TV-Anbieter, was Fabi dann wahrscheinlich nicht schauen kann. Aber das wird sicherlich auch ein gutes Spiel. Und ja, auf den Auftritt von Ajax freue ich mich auch. Die haben ja wirklich eine richtig gute Gruppenphase gespielt, haben mit Sebastian Haller den besten Torschützen im Moment der Champions League im Kader. Also das wird sicherlich auch ja, eine sehr, sehr schöne Woche.
Okay. Fabi, an dich die Frage. Am Mittwoch das Topspiel Atletico gegen Man U, da ein Favoriten. Ist schwer, oder?
Ist, glaube ich, verdammt schwer, wobei Atletico jetzt dieses Wochenende mal wieder einen relativ guten Eindruck gemacht hat. Haben ja auch 13-0 gewonnen.
Ach, die Null stand mal.
Ja, Man U. Unter anderem Suarez, ein richtig schönes Tor aus, glaube ich, fast 40 Meter. Ja, war mal wieder eine überzeugende Leistung. Aber es ist halt, wenn du Man United im Spiel hast oder gegen die spielst, ist es halt immer eine Frage, inwiefern die Leistung dann von den Jungs auf den Platz gebracht werden. Boah, wird eine enge Kiste. Ich würde mal sagen, es wird ein Unentschieden.
Okay. Ja, eine enge Kiste war auch dann am Donnerstag die Partie zwischen RB und, jetzt habe ich es mir extra hier, Real Sociedad San Sebastian. Ist zum, hat der RB einen Punkt geholt zu Hause. Was heißt ein Punkt? Ein Unentschieden noch kurz vor Schluss erzielt. Aufgrund der dass es die nicht mehr gibt, die Aussetzungsregel, kann RB, glaube ich, damit ganz gut leben mit dem 2-2. Sodass jetzt am kommenden Donnerstag eigentlich das Spiel bei 0 anfängt. War auch ein Spiel, was man sich ganz gut eigentlich angucken konnte. War ja bei RTL Now, war es, glaube ich, konnte man sich das anschauen. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hatte. Fabi lacht schon.
RTL Plus heißt
er. Oder RTL Plus, wie auch immer.
Wobei Sören ja erzählt hat, dass er diesen Account nur hat, um am Wochenende die GZSZ-Wiederholung von Montag bis Freitag zu gucken.
Also ich kann euch sagen, ich kann euch sagen, für Dschungelcamp letztens war es natürlich perfekt.
Ja, okay. Absolut. Da kommen die Interessen. Ja, und dann müssen wir auf jeden Fall über das Spiel sprechen, wo wir quasi wahrscheinlich alle sprachlos waren am Donnerstag. Der BVB verliert zu Hause 4-2 gegen die Glasgow 5 Rangers. 5-2 gegen die Glasgow Rangers.
Nein.
Unglaublich, oder?
Vier.
Natürlich vier.
Ja, macht doch hier nicht so eine Unruhe, Fabi. Ja, der BVB hat mal wieder die andere Seite von seinem Gesicht gezeigt. Ja, was sagt er dazu?
Katastrophenauftritt. Ich glaube, das einzig Positive für den BVB ist eben, dass es nicht mehr diese Auswärtstore gibt, weil sonst wären sie ja wahrscheinlich direkt aus dem Wettbewerb raus. Ja, aber ich glaube, das Rückspiel wird natürlich auch brutal schwer. Du spielst ja in Schottland, das Stadion ist voll. Also ich, ja, da sehe ich eigentlich nichts Positives, warum der BVB da jetzt noch weiterkommen sollte.
Fabi, ein bisschen was Positives noch, am bisschen Licht am Ende des Tunnels?
Ja, also ich glaube, ich halte schon dagegen, weil ich Dortmund nicht schon ausgeschieden sehe, weil ich einfach weiß, dass sie, wenn alles stimmt oder wenn alles normal läuft, auch wirklich eine extreme Qualität auf dem Platz haben. Ich glaube, Haaland könnte im Zweifel, wird zwar eine enge Kiste, aber auch wieder fit werden. Ich glaube nach wie vor, dass Dortmund definitiv noch eine Chance aufs Weiterkommen hat, aber klar, es muss natürlich alles passen. Die Rangers müssen ein bisschen mitspielen, die Dortmunder müssen ihren Flow finden und ja, dann warten wir einfach mal ab. Aber klar, das Ergebnis ist natürlich erschreckend, auch aus deutscher Sicht. Ich sag's immer wieder, das Wichtigste ist, dass wir auch mal in so einem Pokal relativ weit kommen, egal welche Mannschaft, und von daher war es schon massiv enttäuschend.
Ja, und dann, wir greifen mal direkt vor das Spiel, gehen wir heute direkt drauf ein. Gewinnt der BVB zu Hause dann 6-0 gegen Borussia Mönchengladbach, 100-11 zwischen den beiden Mannschaften. Ja, du hast es gerade angesprochen, Fabi, den Flow hatte der BVB dann heute von Anfang an, wie es dann gehen kann, wenn sie richtig Bock haben zu zocken und wenn wirklich alles gut läuft und wenn sie einfachen Fußball spielen. Mats Hummels hat das ja unter der Woche schon ziemlich kritisiert, dass man da ein bisschen zu verspielt teilweise in einigen Aktionen ist und einfach mal wieder geradlinigen Fußball spielen sollte. Ja, und wie es aussieht, hat Gladbach jetzt zu spüren bekommen. Allerdings, Sören, wir haben gerade ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, Gladbach hatten auch die eine oder andere Chance.
Ja, also ich glaube, gerade in der ersten Hälfte hätte, oder hat Gregor Kobel ja die Null festgehalten für den BVB. Also da kann ich mich an zwei gute Möglichkeiten erinnern. Ich glaube, einmal war es Jonas Hofmann. Also es hätte auch, also Gladbach hätte auch 1-0 oder 2-0 in Führung gehen können. Ja, aber dann muss man wirklich sagen, BVB, brutal effektiv, bis zur Halbzeit dann 2 Tore gemacht. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit ist ja Gladbach auch ein Stück weit offensiv gar nicht mehr in Erscheinung getreten und ja, dann BVB weiterhin brutal effektiv einfach und dann gewinnst du so ein Spiel 6-0. Wir haben die Stimmen jetzt noch nicht nach dem Spiel, aber ich kann mir schon vorstellen, dann wird sicherlich Marco Reus sagen, wir haben die richtige Reaktion gezeigt, aber ja, ich kann auch nicht so viel darüber sagen, dass der BVB jetzt plötzlich so deutlich gewinnt.
Fabi, Sören hat gerade Marco Reus angesprochen, 2 Tore an 3 weiteren Toren beteiligt. Ja, das war der Marco Reus, wie man ihn nicht so häufig sieht, oder?
Das ist eine gute Frage. Viel wichtiger, oder was ich auch interessant fand, ich dachte eigentlich, dass er auch noch zum Elfmeter antritt am Ende, aber hat er dann doch nicht gemacht. Ja, was sagt man zum BVB? Was sagt man zu dem Spiel? Ich glaube einfach, das ist ein Stück weit, glaube ich, bei beiden Mannschaften so ein bisschen... ja, die Saison widerspiegelt, die Gladbacher für mich die zweite Halbzeit einfach unfassbar harmlos, beim Rückstand von 2-0, trotz dieser Chance von Jonas Hofmann. Aber es war nicht zwingend, es ist auch nicht gefährlich und ich meine, irgendwoher müssen die, wie viele Tore haben sie erzielt? Ich glaube 30, oder? Kann das sein? In der bisherigen Situation?
Ja.
Saison?
Mhm.
Ja. Ja, 30 Tore spiegelt auch, glaube ich, ja, ein bisschen die Harmlosigkeit wieder und was ich dann eigentlich noch viel schlimmer finde, ist dann eigentlich nach dem 3-0, wie man dann einfach merkt, dass so eine Mannschaft ein bisschen ja, auseinanderbricht, einbricht. Es darf eigentlich nicht sein, nicht als Borussia Mönchengladbach, dann musst du das sauber über die Zeit bringen, auch wenn es 3-0 steht. Klar, bei Dortmund passt dann alles zusammen und es ist dann wie im Fluss kassieren die oder schießen sie die Tore. Aber das ist dann einfach nicht gut von Gladbach und mich würde es auch nicht wundern, wenn wir jetzt zeitnah nächste Woche die nächste Trainerentlassung hätten.
Du greifst da schon ein bisschen vor, hast da deine Vermutung mit dem Gladbacher Coach Adi Hütter? Lass uns mal überraschen. Aber ja, wenn der BVB wirklich ins Rollen kommt und man ihm Platz lässt, es war ja auch wieder dieses Kurzpassspiel beim BVB, was man ja auch ziemlich häufig auch mal gesehen hat. Und damit können sie wirklich jeden Gegner auf engstem Raum dann auch wirklich herspielen. Sei es beim 1-0 durch Marco Reus, wo er über die linke Seite Guerrero und Malen waren es ja dann. Marco Reus dann den Nachschuss verwandelt. Das 2-0 von Marco Reus auch überragend gemacht, wo er dann Malen richtig schön in den Lauf schickt und der dann frei vor Jan Sommer ist, der ein bisschen Pech hat, dass der Ball ihm dann durchrutscht. Ja, und zwischenzeitlich dann auch immer mal wieder ein paar Gladbacher Chancen durch Neuhaus und Kone. Ja, und dann plätscherte das Spiel so ein bisschen in die zweite Halbzeit. Und in der 70. Minute war es dann Marius Wolf. Ich weiß nicht, das Tor hat man hinterher in der Zeitlupe gesehen. Also ich bin 1000%ig der Meinung, dass er den Ball querlegen wollte und ihm der komplett abgerutscht ist und dann oben in den Winkel reingegangen ist, aufs kurze Eck. Also er guckt ja gar nicht aufs Tor. Also er war so konzentriert, dass er nur den Ball irgendwie in die Mitte kriegt. Also für mich war das... Auf jeden Fall. Es war ein schönes Tor, aber war, glaube ich, nicht gewollt gewesen.
Ich wollte gerade sagen, wird ihm recht egal gewesen sein in dem Moment.
Ja, war gut anzusehen, das Tor. Ja, und Mukoko machte dann noch nach seiner Einwechslung sogar noch das 4-0. Ja, und dann war es dann hinterher nochmal Marco Reus und das 6. war Emre Can mit dem Elfmeter. Aber das zeichnet dann Kapitän aus, Fabi. Der lässt dann auch mal Spieler antreten, um die vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu holen. Und ja, jetzt steht am Ende ein 6-0 für den BVB. Und jetzt können sie auf jeden Fall guten Mutes dann die Reise nach Schottland antreten.
Ja, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass wir sprechen ja immer viel über die Offensive der Bayern mit den vielen erzielten Toren. Aber wir haben auch 2 andere Mannschaften, unter anderem den BVB mit ja 63 erzielten Toren nach 23 Spieltagen. Ist auch ein guter Schnitt, würde ich behaupten.
Ja, der BVB musste ja ein bisschen was gut machen von den ganzen Gegentoren in der vorletzten Woche war es da, gegen Leverkusen. Aber solche Ergebnisse in der Bundesliga auch zwischen zwei solchen Mannschaften tun schon weh, oder?
Ja. Also wir haben ja im Vorgespräch, haben wir auch über die Premier League gesprochen, über das Spiel City gegen Tottenham. Ich glaube nicht, dass das in England solche klaren Ergebnisse einfach zustande kommen. Ja, das spricht ja auch ein bisschen einfach für das Niveau der Bundesliga, dass der BVB so deutlich gewinnt. Aber ich glaube, was man zu Gladbach noch sagen kann, dass im Sommer dann sicherlich ein Riesenumbruch anstehen wird. Da werden nicht viele Spieler mehr, die jetzt in der Startelf standen, im Kader sein. Also da sicherlich auch, wird sicherlich jetzt auch in den nächsten Wochen der Umbruch eingeleitet werden.
Fabi, für dich ein, zwei so Spieler, wo du meinst, die könnten auf jeden Fall jeder Mannschaft weiterhelfen, sofort auf Anhieb, vielleicht sogar in der Bundesliga? Hättest du da so ein, zwei, die dir sofort einfallen?
Ja, also ich bin ja, also von Gladbach meinst du
ja, jetzt? Ja, die du jetzt sofort irgendwie so puzzeltechnisch irgendwo setzen könntest.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, der definitiv ein Leistungsträger ist nach wie vor, ist Jan Sommer. Ich glaube, der könnte in jeder der anderen 17 Bundesliga-Mannschaften
sind nur alle besetzt, ne?
Auch, ja, aber trotzdem, ich halte den für einen richtig klasse Torhüter. Und wäre für mich eigentlich auch so, zumindest von den Anlagen her, einen wirklich guten Eindruck macht und auch die Power mitbringt, ist Kone. Fällt mir eigentlich auch ganz gut, aber dann hört es auch, glaube ich, langsam auf bei mir.
Sollen du noch einen vielleicht?
Gute Frage. Also Flo Neuhaus ist eigentlich auch ein Riesentalent, der sicherlich irgendwo unterkommen wird. Aber ja, ich stelle mir wirklich die Frage, für welchen Weg sich Gladbach in der nächsten Saison entscheidet, ob sie wirklich wieder diese Strategie verfolgen, Spieler aus der Schweiz oder aus Frankreich zu holen, oder ob jetzt gerade mit dem neuen Sportdirektor, ob man sagt, okay, wir setzen auf die eigenen Talente. Ich meine, Gladbach hatte immer oder hat immer eine gute, sehr, sehr gute U19-Mannschaft, ob da immer Jungs den Sprung schaffen. Also das wird sicherlich sehr, sehr spannend sein.
Ja, Gladbach wird die nächsten Wochen auf jeden Fall oder nächste Saison auf jeden Fall weiterhin ein ziemlich spannendes Thema bleiben. Eine Mannschaft, die vor allem ich die letzten Wochen immer sehr hoch über den grünen Klee gelobt habe.
Leverkusen, Hoffenheim.
Ja, da hört es schon auf, aber ich hatte ja am Wochenende Gott sei Dank das Glück, dass eine von den beiden Mannschaften gewonnen hatte. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Nein, aber wir hatten es ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass mein Spiel so ein Scheideweg sein kann für Leverkusen, beziehungsweise ob sie sich da auch weiterhin eine gute Leistung zeigen. Und ich muss sagen, die Mainzer haben das am Freitagabend gegen Leverkusen verdammt stark gespielt. Oder seid ihr da anderer Meinung? Also ich hätte das nicht gedacht, dass die Mainzer sich da so, also dass sie kämpferisch sich reinhauen und defensiv stark sind, ja. Aber die haben Leverkusen auch des Öfteren vor ganz schöne Schwierigkeiten gerade hinten gebracht, ne?
Ja, ich muss auch sagen, also das war mal wirklich ein Spiel, wo Mainz auch offensiv richtig stark war. Ich glaube, von der ersten Minute an richtig gutes Heimspiel gemacht. Dann kriegst du zwar den Gegentreffer durch Patrick Schick. Das ist im Prinzip für Leverkusen dann optimal. Du gehst 1-0 auswärts in Führung. Aber dann, wie Mainz sich zurückgekämpft hat, auch nach dem 1-2 in der zweiten Halbzeit relativ spät dann die Tore gemacht. Also ich muss auch sagen, es spricht auch für die Entwicklung, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht. Also das ist, ja, Bo Svensson, glaube ich, sehr, sehr hoch anzurechnen, was er da im Moment mit seinem Team abliefert.
Fabi, Mainz ja soweit ganz gut gemacht, dass sie gar nicht diese tiefen Läufe den Raum gegeben haben hier für die Sprinter bei Leverkusen, oder? Haben es gut verstanden eigentlich.
Ich glaube, wir haben es ja letzte Woche auch schon mal angedeutet, dass es ein richtig fieses Auswärtsspiel für Leverkusen wird. Ich gebe Sören auch recht, eigentlich so von der ersten Minute an war Mainz eigentlich von Anfang an wirklich richtig gut in der Partie. Und ja, ist ein bisschen schade, weil ein bisschen so dieser Spruch mir hängen geblieben ist von Carsten mit täglich grüßt das oder jährlich grüßt das Murmeltier. Ist eigentlich, so wie du auch sagst, so eine Partie gewesen, wo man dann wirklich auch mal eben die Vorwochen auch unterstreichen hätte können. Und dann war es in Summe einfach ein bisschen zu wenig. Klar, dann kommen die individuellen Fehler noch dazu, wie beim 2-2 von Jonathan Tah, wenn man es böse auslegen will. Ja, und dann verlierst du 3-2 und dann ist erstmal dieses Momentum wieder ein Stück weit dahin. Schade.
Ja,
auf der anderen Seite natürlich auch für die Mainzer. Ich meine, wir sprechen oft über Freiburg oder auch über die Kölner, aber ich glaube, die Mainzer muss man langsam im gleichen Atemzug nennen, weil das ist schon sensationell, was sie da im Moment mit der Mannschaft auf den Platz bringen.
Ja, Freiburg, Mainz und die Bayern, alle gerade mal 26 Gegentore. Ich sag mal, super Leistung eigentlich, gerade defensiv. Ne? Das 1-1, der Freischuss, der Ausgleich der Mainzer durch Aaron Martin, das Foulspiel war ja, Dominic Kor grätscht ein bisschen von hinten, spielt den Ball und dem hierbei kommt nicht richtig zum Schuss. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Szene gesehen habt. Gab ja heute auch schon mal so eine Szene noch. Musste man da einen Freischuss geben? Bedingt dadurch, dass es die Grätsche von hinten war? War ja eigentlich auch Ball gespielt, ne?
Ja, ich hätte im ersten Moment auch gesagt, dass der Ball da eine große Rolle gespielt hat, aber scheinbar hat er ihn auch, ja, war es eben diese Dynamik von hinten, die ausschlaggebend dafür war, für den Freistoß.
Okay. Fabi, anderer Meinung oder auch vertretbar?
Es war heute, glaube ich, bei Dortmund gegen Gladbach war es eine ähnliche
Genau,
Situation.
ja.
Und ja, ich sage ja immer, im Zweifel hat der Schiedsrichter recht. Ich hätte es aber in dem Fall wahrscheinlich auch nicht gegeben.
Auch nicht gegeben. Okay.
Nein.
Gut. Ja, die 2-1-Führung dann so ein bisschen aus dem Nichts, wo Mainz gerade ein bisschen mehr vom Spiel hatte und am Drücker war, durch Lucas Alario. Zweite Saisontor war vorher für Patrick Schick eingewechselt. Da muss man mal abwarten, welche Verletzung der davon getragen hat. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwas raus ist. Und ja, dann hatte Bo Svensson, ja, glückliches Händchen. Wahrscheinlich war er hinterher noch im Casino auch noch. Wechselt Boetius ein und wechselt dann noch hinterher noch Ingwertsen ein. Und die beiden leiten dann das 2-2 und das 3-2 quasi beide ein. Gerade das 2-2 von Boetius, du hast gerade gesagt, Fabi Tah klärt er ja dann, glaube ich, den Ball dann mit dem Kopf Richtung 16er, wo Boetius dann einfach schön die Innenseite hinhält und den richtig schön platziert, rechts oben in den Winkel. Gar nicht mal feste, einfach nur technisch stark gemacht. Ja, und dann in der 88. bekommst du dann sogar noch das 3-2 aus Leverkusener Sicht. Ist natürlich maximal unglücklich gelaufen für die Leverkusener, die sich da wahrscheinlich mit dem Punkt sogar zufrieden gegeben hätten nach dem Spielverlauf.
Wenn du so spät den 2-2-Ausgleich bekommst, da in der Situation, und die Mainzer haben ja eben auch einen wirklich richtig guten Eindruck gemacht, dann wäre es natürlich auch für die Leverkusen in dem Sinne ein 2-2 gewesen, was du gerne mit nach Hause nimmst. Ja, und am Ende des Tages hast du eben jetzt mal Pech und verlierst so ein Ding 3-2.
Leverkusen nächstes Wochenende empfängt dann zu Hause die Arminia. Und dann kommt es auch zu einem richtigen Klassikerspiel. Da wird auch bestimmt richtig Fußball gearbeitet. An der alten Försterei gastieren dann die Mainzer. Also, Fabi, ich denke, das wird so am Samstagnachmittag so dein Favorit, denke ich mal, sein.
Am Samstagnachmittag,
Ich
ja,
glaube, es
sind
müsste Samstag sein.
tatsächlich ja wahrscheinlich das Spiel, was definitiv im Fokus stehen wird. Ja.
Gut. Ja, kommen wir doch direkt einfach mal zur Union. Ja, ein Spiel, die Arminia gegen Union Berlin. Nächster Heimerfolg für die Arminia. Jetzt schon seit 6 Spielen zu Hause ungeschlagen. Sören, war auch so ein Spiel, wo richtig Fußball gearbeitet wurde, aber an sich von Bielefelder Seite die spielbestimmende Mannschaft, hatten mehr vom Spiel, haben auch einiges dafür getan. Und Union eigentlich wie die letzten 2 Wochen erschreckend schwach, aus meiner Sicht.
Ja, wobei ich auch sagen, also das Spiel hätte auch 1-1 ausgehen können oder 2-2, weil ich fand schon, dass Union sich Chancen erspielt hat, nur die Dinger eben nicht reingemacht hat. Das hat jetzt nichts unbedingt, glaube ich, mit Max Kruse zu tun, sondern da fehlt im Moment einfach dieses ja gewisse Etwas vor dem Tor. Ich finde auch, dass Awoniyi seit der Rückkehr vom Afrika Cup auch noch nicht so wirklich drin ist. Klar, und Sven Michel im Winter neu gekommen, braucht auch noch ein bisschen Zeit. Aber sie spielen sich ja Chancen heraus, nur im Moment geht das Ding halt nicht rein. Ja, und deshalb rutscht du dann auch plötzlich in der Tabelle ein bisschen runter.
Könnte man natürlich jetzt aus Fehlern von Max Kruse natürlich alles umwälzen, ne? Wäre aber zu einfach, glaube ich. Fabi, Union.
Also, was man zu Union sagen muss, also natürlich passen die Ergebnisse nicht die letzten Wochen. Ich fand aber jetzt am Wochenende, sie haben es probiert, glaube ich, so kann man das schon sagen, oder? Sondern du siehst es ja auch ein bisschen ähnlich. Also es war jetzt nicht so, dass sie nicht stattgefunden haben. Ganz im Gegenteil, es war eigentlich ein extrem ausgeglichenes Spiel, würde ich mal behaupten, wo die Bielefelder dann immer mal wieder vielleicht so optisch ein leichtes Übergewicht hatten, aber auf der anderen Seite war es so, dass die Unioner immer wieder versucht haben. Aber vielleicht sind wir im Moment vielleicht auch an dem Punkt, wo dann eben dieses Quäntchen Glück dann einfach fehlt im letzten Drittel, im Abschluss. Vielleicht ist es dann aber auch irgendwo dann doch eine Frage der Qualität, wenn du eben Awoniyi hast, der nicht so wie gewohnt sticht in dem Sinne oder die Scorer erzielt. Ja, und dann verlierst du jetzt wieder 1-0 und du bist das erste Mal, glaube ich, in der Situation, die Unioner, wo es dann langsam wieder Zeit wird, auch die Punkte zu sammeln.
Ich glaube schon, dass wir gerade die letzten Jahre ja auch schon ziemlich, kann man ja schon sagen, verwöhnt gewesen sind von Union, was da teilweise die Spiele angeht und auch die Ergebnisse. Wir wissen ja alle, wo Union noch vor ein paar Jahren gestanden hat. Und ich meine, dass sie sich dieses Jahr auch weiterhin keine Sorgen machen müssen, dass es irgendwie weiter unten um Abstiegskampf geht. Ja, wird jetzt mal so eine Phase sein, aber da kommen sie bestimmt auch als Mannschaft auch wieder raus. Da wird man sich jetzt keine Sorgen machen, was halt ein bisschen ärgerlich ist, jetzt seit 3 Spielen noch nicht mal ein selbstgeschossenes Tor mit dabei. Also gerade vorne drückt so ein bisschen, glaube ich, der Schuh. Hinten die Abwehr, hast du eigentlich grundsolide eigentlich immer deine Leute, die sich da voll reinhauen. Ja, aber wenn vorne
Dürfen wir aber
Union.
vielleicht auch nicht den Fehler machen, vielleicht jetzt zu viel. Ja klar, also man muss über Union sprechen, aber ich glaube, man kann über die Bielefelder durchaus auch mal ein, zwei, drei gute Sachen erwähnen, weil du hast eben die, ja, wie nennen wir es, Heimstärke ein bisschen angesprochen. Wenn man das vergleicht, auch mit der Vorrunde, was der große Unterschied ist, dass sie eben jetzt dann auch, ich glaube, in der Vorrunde Sören, ähnlich so wie in unserem WhatsApp-Chat, den wir hatten, aber ich glaube, jetzt ist es einfach auch so, wenn du eine Mannschaft bist, du hast es ja mal angedeutet, mit einer anderen Mannschaft, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, dann gewinnst du so ein Spiel 1 zu 0. In der Vorrunde wäre es oder in der Hinrunde wäre es vielleicht dann auch so gewesen, dass sich die Bielefelder dann im Zweifel noch ja, einen späten Ausgleich gefangen hätten. Und sie machen wirklich eigentlich im Moment einen recht gefestigten Eindruck, vor allem in den Heimspielen ist, glaube ich, auch nicht angenehm, momentan dahin zu fahren.
Nee, in der Rückrundentabelle, ich habe mal gerade hier aufgemacht, Bielefeld mit 9 Punkten, im Mittelfeld der Tabelle auch auf Platz 9, 8 Tore geschossen, 7 bekommen. Also, das ist in Ordnung, vollkommen mehr als in Ordnung. Und wenn wir uns die Tabelle angucken, haben die Bielefelder jetzt mittlerweile, was haben sie, 5 auf Platz 17, haben sie jetzt schon 6 Punkte Vorsprung. Ja, deswegen, also da, wenn wir mal überlegen, wo sie noch vor ein paar Monaten gestanden haben, da war ich ja auch einer der Ersten, der sie da quasi schon als 17. runtergerät haben. Stark, ganz, ganz starke Mannschaft. Leistung die letzten Wochen. Auch eine Mannschaft, die sehr gefestigt in sich ist und bis zum Ende kämpft und immer noch mal an den Punkt glaubt, ist der VfL Bochum.
Ja, da ist im Moment einfach dieses Momentum, was der VfL auf seiner Seite hat. Das 1-1 in Stuttgart war glücklich. Ich glaube, da sind wir uns auch alle drei relativ einig gewesen. VfB fand ich schon, ist so aufgetreten, dass sie dieses Spiel unbedingt ja, gewinnen wollten. Dann passiert natürlich, oder dann geht der VfB natürlich in Führung mit 1-0 durch ein Eigentor von Balerd Kotschap. Ja, und dann kriegst du eben, hast dann vorher noch vorm Abpfiff die Chance, das 2-0 zu machen. Ja, und dann kriegst du in der 90 plus 4, glaube ich, waren es, einen Elfmeter, ja, das 1-1. Und dann stehst du wieder nur mit einem Punkt da, der dich nicht weiterbringt. Ja, und der VfL, wie gesagt, Momentum auf seiner Seite, Bayern bezwungen letzte Woche. Ja, und holt dann einen Punkt, obwohl das Spiel nicht gut war. Und beim VfB ist dann eben so, Fabi hat es angedeutet, dass es, wenn du unten stehst, holst du diese Punkte eben nicht. Dann verletzt sich auch noch in der ersten Halbzeit relativ früh dein im Prinzip mit wichtigster Spieler, mit Silas. Jetzt fällt komplett die Saison noch aus. Ja, also es läuft beim VfB überhaupt nicht gut und das sieht ganz danach aus, als würde der VfB wirklich absteigen.
Ja, der VfB, Sven Mislintat war auch vor dem Spiel am Mikrofon bei Sky, wird weiter am Trainer festgehalten, man glaubt weiter dran, aber irgendwann hilft Reden alleine ja auch nicht mehr. Ich meine, der Mannschaft konnte man jetzt mit Sicherheit keinen Vorwurf machen, die haben alles gegeben, haben sich reingehauen und die Chancen waren ja auch da, war soweit auch ein guter Eindruck, die Mannschaft macht auch einen fitteren Eindruck als noch vor vielen Wochen. Ja, aber es muss wirklich über viel Maloche, harte Arbeit, muss dann so ein kleines Erfolgserlebnis kommen und vielleicht kommst du dann nochmal in diesen Lauf, den du auch mittlerweile dringend benötigst, um dir unten mal wieder ein bisschen Luft zu verschaffen, ne? Also wird verdammt, verdammt eng für den VfB. Aber wie schnell es gehen kann, wenn du mal 2 Spiele am Stück gewinnst, haben ja jetzt schon die ganz anderen Mannschaften gezeigt. Also von daher, ja. Aber die Serie hält auch, Sören, du hast es gerade angesprochen, letzte Woche die Bayern geschlagen. Allerdings auch jetzt die 9. Mannschaft hintereinander, die danach nicht gewinnen kann. Alle
Ja, das ist
Mannschaften, ne?
der Bayernfluch,
Ja,
der
ja.
bekannte Bayernfluch, ja. Ja, was man wirklich nochmal positiv, glaube ich, beim VfL hervorheben muss, durch dieses 1-1 hast du eben jetzt schon mal 10 Punkte Vorsprung auf direkten Abstiegsplatz. Und das ist natürlich ja richtig gut, gerade wenn man so die nächsten Wochen schaut. Du hast jetzt das Heimspiel nächste Woche gegen Leipzig, wo du jetzt nicht unbedingt davon ausgehst, 3 Punkte zu holen. Dann hast du ein Pokalspiel, wo du weiterkommen kannst. Und dann hast du dieses, ja, im Prinzip wieder 6-Punkte-Spiel gegen Spielvereinigung Fürth. Also ist eigentlich so gesehen, wenn man auf die nächsten Aufgaben schaut, schon gut, dass du einen gewissen Puffer einfach hast auf die Abstiegsplätze.
Ja, Fabi, noch ein Wort zum VfL oder lieber zum VfB?
Man kann zu beiden, glaube ich, im Moment relativ viel verlieren. Mir liegt ja mehr der VfB dann in dem Moment jetzt am Herzen. Ich meine, das Gute war, glaube ich, aus VfB-Sicht, dass du nicht mit leeren Händen nach Hause gehst, auch wenn es verdammt ärgerlich ist und auch, darf man das so sagen, saudumm war, von Mavropanos so hinzugehen. Ja, und dann gehst du mit einem 1-1 nach Hause. Ich meine, wenn man was Positives sehen will, dann war es der Punkt, der dann einfach den Rückstand auf die Augsburger zu einem Relegationsplatz mindestens auf 3 Punkte verkürzt hat. Zuvor waren es 4. Die Frage ist halt einfach nur, Sören hat es gesagt, jetzt fällt Silas wieder aus. Es ist halt dann schon, glaube ich, irgendwo eine Frage der Qualität dann letztendlich. Wenn du jetzt die nächsten Gegner anschaust, ich glaube, jetzt nächste Woche müsste es Hoffenheim sein, auswärts. Ja, wird auch eine schwere Sache. Mhm. Und du brauchst jetzt einfach mal, so wie du es angedeutet hast, mal einen Lauf mit 2-3 Spielen, wo du wirklich punktest. Und dann ist es halt eben die Frage, inwiefern die Qualität reicht für den VfB. Und klar, wir haben es ja alle schon mal gesagt, wir würden es uns wünschen, dass es irgendwo reicht. Einen wird es am Ende treffen, einen der Vereine, die wir gerne in der Bundesliga sehen. Und ich glaube, dass der VfB ganz oben in der Verlosung mitspielt. Leider.
Leider, richtig, richtig. Ja, dann lass uns doch mal weitermachen mit einer Mannschaft, die da unten in der Verlosung auch mit drin ist, weil jetzt am Wochenende wieder sein Auftritt, boah, ist ein Spiel, was ich ganz schwer einschätzen kann, beziehungsweise mich zu äußern kann, die Augsburger, Fabi, gegen den Sportclub aus Freiburg. Die Freiburger, denke ich, auch endlich wieder in die Spur gefunden, auch mal wieder gewonnen. Ja, und der FCA, ja, mal wieder mit einer Niederlage.
Schwierig zu beurteilen, weil der FCA immer mal wieder hin und wieder mal so eine Überraschung auspackt. Sieg gegen Bayern, dann ein Heimspiel gegen Union, wo sie dann dreifach punkten. Und auf der anderen Seite jetzt wieder so ein Auftritt am Wochenende im Vorfeld der Partie, auch den Mund relativ vollgenommen. Die Mannschaft brennt, die Mannschaft ist heiß, das Spiel geht los und ja, es herrscht Eiseskälte im Augsburger Stadion. Also ich von dieser Leidenschaft, von diesem Feuer, was du brauchst da unten drin, war für mich relativ wenig zu sehen, auch wenn das Ergebnis relativ knapp klingt. Für mich war das ein Auftritt, der wenig Mut macht für mehr beim FCA. Und gefühlt war es für mich dann auch ein Stück weit einfach, dass der SC Freiburg auch so hoch gesprungen ist an dem Samstag, wie er springen musste, um das Spiel zu gewinnen.
Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Die Freiburger gehen ja schon nach 3 Minuten durch Nils Petersen, der das erste Mal, erster Startelf-Einsatz überhaupt die Saison in der Startformation stand. Ein schöner Diagonalball hinten raus von Schlotterbeck auf die rechte Seite zu, Soloy. Und der mit einer punktgenauen Flanke auf Nils Petersen und in der Mitte. Ja, zwischenzeitlicher Ausgleich, ein bisschen, nicht glücklich, aber mehr oder weniger aus dem Nichts durch Gregoritsch. Schöner Schuss vom 16er, nachdem die Freiburger im Aufbau den Ball verloren hatten. Ja, und dann müssen wir, glaube ich, reden über das 2-1, wo die Augsburger nicht hellwach sind. Das darf, wenn du unten drin stehst, echt nicht passieren. Also wie einfach man da den Freistoß ausführt und dass dann ein Christian Günther mit seinem rechten Fuß sogar die Flanke schlagen kann und den Ball dann querspielt, wo Schlotterbeck dann den Abpraller von Ginkiewicz dann über die Linie drückt. Sorry, aber wir reden hier von der Bundesliga und so ein einfacher Freischuss darf echt nicht passieren. Also da war ja gar keiner wach. Ich weiß nicht, was da mit der Mauer los war oder mit der Zuordnung. Hat sich ja einer auf den anderen verlassen, war schon ziemlich bitter. Ja, Freiburger hat 18. Standardtor mittlerweile, führend in der Liga. Weiter ausgebaut. Ja, und in der zweiten Halbzeit, du hast gerade gesagt, spielt den Freiburgern ja die Führung auch in die Karten. ließen den FCA immer wieder kommen, setzen auf Konter, hatten da eigentlich schon Gelegenheiten durch Jong und Hühler dann quasi das 3:1 den Deckel drauf zu machen. Augsburg hatte dann zum Schluss nochmal eine Chance durch Peppi hat er, glaube ich, verlängert auf den Bogason, der dann frei durch war. Aber ja, das war dann zum Ende hin auch deutlich zu wenig vom FCA. Und der Winterneuzugang Peppi ist ja auch erst, keine Ahnung, 10 Minuten vor Schluss oder so erst eingewechselt worden. Ja, zu wenig FCA.
Ja, schließe ich mich an. Ich glaube, sollte Augsburg absteigen, dann hast du da 16 Millionen hat Peppi gekostet. Also die hast du ja mal voll in den Sand gesetzt. Und zu Freiburg, ich fand die Leistung jetzt gegen Augsburg auch nicht so gut, aber im Vergleich zu den letzten Wochen dann doch ein bisschen gesteigert. Ja, und halten sich da jetzt im Moment noch auf diesem Conference League Platz, glaube ich, ist es mit ja Platz 6. Aber fand ich jetzt, klar, zweite Halbzeit waren es schon besser, aber auch noch nicht so wie gerade Mitte, Anfang der Saison.
Ein ganz starkes Spiel, wenn man so mal auf die Statistiken der Freiburger geguckt hat, ist Höfler. 88% Zweikampfquote, Passquote 80%, auch wieder 12 Kilometer gelaufen, also auch ein ganz wichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld. Und Schlotterbeck auch wieder ganz routiniert, souveräne Partie hinten drin. Ich glaube, das wird somit die spannendste Personalie diesen Sommer werden, ob er bleibt und wenn er wechselt, wo er hinwechselt. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch da schon Favoriten ausgemalt habt oder vielleicht schon die eine oder andere Kombination in der Abwehr durchgespielt habt, Sören, Fabi. Aber es wird ja gemunkelt, ne? Man liest ja viel und hört viel. Ob es denn dann so kommt, wie, ja, wie viele ja, denken.
Bevor Fabi Schlotterbeck nach Bayern lotsen möchte, also ich möchte da auch eigentlich gar nicht so in dieses irgendwie Loblied auf ihn einklingen, weil klar, im Moment in einer sehr guten Verfassung, aber ich glaube, was gerade wenn ich an so große Vereine denke wie eben Bayern München, also lass ihn mal 2 bis 3 Jahre auf diesem Niveau spielen. Dann kann man wirklich sagen, okay, das ist einer für höhere Aufgaben. Aber im Moment würde ich eher sagen, sind das eben so Stationen, vielleicht Leverkusen, ich weiß es nicht. Aber aus meiner Sicht warte jetzt erstmal die nächsten Wochen ab, auch mal vielleicht mal so ein Jahr. Klar, man kann ihn, Freiburger Spieler kann man immer schnell hoch loben, weil sie in der Mannschaft dann eben auch herausstechen. Aber ja, da würde ich erstmal ein bisschen vorsichtig sein.
Okay, ihr müsst mir mal kurz helfen. Mir fällt da jetzt noch so ein Paradebeispiel ein. Das war letztes oder vorletztes Jahr. Ist er doch von Freiburg nach Leicester gegangen. Der hat doch auch den Sprung gewagt.
So Jünschi, ja.
So Jünschi war ein paar Jahre davor. Da ist doch jetzt auch noch jemand gegangen. Von den Freiburgern. Ich komme nicht drauf. Muss ich gleich mal raussuchen. Deutscher Nationalspieler war es. Ja, verdammt. Ich komme nicht drauf. Ich suche das hier mal in Ruhe raus und ihr könnt euch mal die Partie, was wollt ihr machen?
Also die Hausaufgabe ist aber zu einfach. Da kriegst du schon noch eine andere.
Ja, okay, die kannst du dir bis Ende der Sendung dann noch ausdenken. Fabi, was haben denn die Kölner am Samstagabend für eine Partie abgeliefert?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ich würde einfach sagen, dass es ja wieder mal ein Klassiker war für die Kölner. Am Ende, wer trifft?
Anthony Modest.
Absolut. Und ja, letztendlich, ich glaube, der Sören wird gleich auch nochmal auf den Trend der Frankfurter eingehen. Wobei das Gute ist ja, die haben ja nächste Woche den Aufbaugegner Bayern München, glaube ich, zu Gast, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was kann man zu dem Spiel sagen? Ich meine, für mich ist es erfreulich, weil ich mag die Kölner. Es war auch wieder ein Spiel, mehr Ballbesitz, meines Erachtens zumindest, vielleicht kann es einer von euch mal kurz nachgucken, aber definitiv auch dieses die optische Überlegenheit. Klar, die Frankfurter für mich auch ein bisschen zu wenig für das Spiel mitgemacht und am Ende des Tages der mit dem längeren Atem hat gewonnen und in dem Fall der Top-Torjäger dieses Jahr, Anthony Modest.
Und du hast ja abends noch geschrieben, wenn ich am Nachmittag noch das ein oder andere Spiel vielleicht anders gelaufen wäre, hätte der FC sogar mal eine Nacht auf dem Champions-League-Platz gestanden, glaube ich, war es. Ne?
Absolut, absolut.
Ja. Nee, wir haben mehr investiert, der FC. Und man muss vor Steffen Baumgart und dem FC wirklich den Hut ziehen. Ne? Also wenn man sich dann von Wochenende zu Wochenende dann einfach nur so die Aufstellung, man macht es ja, guck mal, wer spielt hier, wer spielt da. Ja, man muss sich an den ein oder anderen Namen beim FC jetzt wirklich mal gewöhnen und sagen, die Jungs, hauen eine richtig gute Leistung jedes Wochenende da auf dem Platz raus.
Also im Rahmen ihrer Möglichkeiten ja. Finde ich das schon außergewöhnlich, was Steffen Baumgart und seine Jungs da machen. Klar, dass du jetzt nicht diesen überragenden Fußball siehst, wie von den Bayern oder Dortmundern dann zwischendurch in Form von spielerischen Lösungen zu finden. Das ist es ganz und gar nicht. Aber die Art und Weise, dass du immer das Gefühl hast, da steht eine verschworene Truppe auf dem Platz, wo wirklich einer für den anderen kämpft und rennt und sich dann auch regelmäßig diese Saison dafür eigentlich belohnt. Das ist ja das Phänomenale im Moment.
Ja, ich denke an so einen Timo Hübers hinten in der Abwehr, den ja am Anfang der Saison auch nicht wirklich oder wahrscheinlich nur die absoluten Experten auf dem Zettel gehabt haben. Oder so an dein Mittelfeld, ne, mit Skiri und auch Salih Özcan. Ja, das ist schon ganz gut. Und ich denke, als Fan gucke ich mir dann wirklich eine Mannschaft an, lieber an, die wirklich jedes Wochenende sich da zerreißt für den Verein, für das Wappen, anstatt dann wirklich eine Mannschaft zu haben, wo jedes Wochenende mal hopp, mal top hast. Und wirklich nicht weiß, wo du dran bist. Und die Kölner haben sie ja auch, haben wir ja letztes Wochenende auch gesprochen, bei dem 3-1 in Leipzig haben sie ja auch eine super Partie für ihre Verhältnisse abgeliefert. Und da war halt das Ergebnis, was nicht gepasst hat. Und die Leistung war da ja auch schon wirklich mehr als ansprechend. Ne? Also von daher, ja, und der Trend der Frankfurter geht weiter, geht der Daumen weiter nach unten. Ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, bei Eintracht, wo man es festmachen soll.
Ich glaube, das größte Problem war die Winterpause. Ich kann euch ja mal drei Ergebnisse vor der Winterpause vorlesen. 5-2-Sieg gegen Leverkusen, 3-2-Sieg gegen Gladbach, 1-0-Sieg gegen Mainz. Und dann hast du eben, bist du halt auch wirklich schwach in den Januar gestartet mit einer Niederlage gegen Dortmund, unentschieden nur gegen Augsburg und dann da 2-0 Niederlage gegen Frankfurt. Also ich glaube, diese Winterpause hat der Eintracht nicht so gut getan. Ja, also das, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt im nächsten, ob man da vielleicht auch dennoch irgendwie den Turnaround schafft und die internationalen Plätze wieder so ein bisschen im Blick hat. Ich glaube, wie viele Punkte sind es? Sechs, okay, ist das natürlich schon ein bisschen, aber es geht natürlich gerade in der Bundesliga in dieser Saison relativ schnell wieder oben da irgendwie anzuklopfen.
Ja, und der Fabio hat es ja gerade angesprochen, Aufbaugegner am Samstag kommt ja, haben die Frankfurter die letzten Jahre sich ja auch immer mehr als teuer verkauft. Wo spielen sie? In Frankfurt, glaube ich, ne? Mhm. Ja, in Frankfurt auch noch. Okay. Ja, denke ich, wird auch ein heißes Spielchen werden für den FC Bayern. Ja, und dann haben wir noch die TSG aus Hoffenheim haben wir dann noch, ne? Dann müssen wir, glaube ich, soweit sogar schon durch sein. Ja, was sollen wir zu
Nee? Du hast den großen FC Bayern vergessen, aber...
Ach, du Schande, Fabi, wie konnte ich nur... Ja, komm, weil Sonntag ist, hauen wir direkt mal das Bayern-Spiel hinterher.
Ja, gibt's da viel zu berichten. Erste Halbzeit, viel Ballbesitz für die Bayern, natürlich auch optische Überlegenheit. Trotz alledem, so fair muss man sein, von den Chancen her, war die vierte Führung auf jeden Fall verdient. Meines Erachtens zumindest. Ja, und es war klar, dass eine Reaktion kommen muss in der Halbzeit. Ja, und für mich ganz komisch, der Ausgleichstreffer, würde mich auch eure Meinung dazu interessieren. Hatten die Fürther da im Zweifel schon ein bisschen abgeschalten, weil sie dachten, der Ball war im Aus?
Hundertprozentig, ja.
Hundertprozentig. Das darf dir eigentlich auch nicht passieren in so einer Situation eigentlich, ne? Richtig bitter, abgeschaltet, 2-1. Ja gut, und dann wurde der Druck aber auch, glaube ich, ein bisschen zu groß bis zum Treffer. Das haben die Bayern dann auch wirklich gut gemacht, weil ich glaube, man darf das immer nicht vergessen, wenn du wirklich eine Mannschaft hast, die dann ja den Bus vor dem eigenen Tor parkt. Das ist, glaube ich, auch nicht immer einfach. Trotzdem haben sie es dann geschafft, in Führung zu gehen. Und dann plötzlich, für mich auch vollkommen unverständlich, aus dieser Druckphase heraus mit der 2-1-Führung war es dann eigentlich auch wieder so, dass die Vierter wieder ein bisschen besser wurden.
Richtig, ja.
Und man eigentlich auch vor dem Fernseher das Gefühl hatte, es spielt jetzt nicht unbedingt der Erste gegen den Letzten, ganz im Gegenteil, sondern dass die Vierter eigentlich, ja, es lag irgendwie in der Luft, glaube ich, also für mich zumindest als Zuschauer, dass ein 2-2 Ausgleich eigentlich durchaus ja im Rahmen des Möglichen war. Sie hatten auch ihre Chancen, Pfostentreffer noch, zwei sogar. Genau. Und ja klar, und dann kam es dann ja ein Stück weit so, wie es bei den Fürthern in der Vorrunde vor allem oder in der Hinrunde oft der Fall war. Dann kriegst du das 3-1 und ja gut, am Ende das 4-1. Extrem teuer verkauft, die Fürther, muss man wirklich sagen. Wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, es ist wirklich ein ganz großes Lob an die Fürther, dass sie als Tabellenletzter Woche für Woche ja immer ihr Bestes geben und auch heute wieder relativ ja stark waren, würde ich behaupten, oder?
Ja, du hast gerade die Phase angesprochen, das ist ja das, was Sören, glaube ich, auch schon seit Wochen bei den Bayern bemängelt, dass da immer noch diese letzte Achtsamkeit gerade in der Absicherung nach hinten, nach dem 2-1, war es ja wirklich hinten sowas von offen, und wir reden jetzt hier nicht von einer 3-4-Tore-Führung, also das kann echt auch gerade international in die Hose gehen, ne? Wenn jetzt unter der Woche hier gegen Salzburg auch wieder so offen bist, das haben wir ja auch jetzt am Mittwoch schon gesehen, da fliegt das hinten ganz schön um die Ohren. Und dann können sich Mannschaften ja auch mal in so einen leichten Rausch spielen, sage ich mal. Ne? Dass nach vorne hin die Qualität da ist, brauchen wir nicht drüber reden, dass da die Tore geschossen werden. Aber da kann einen so eine, wo jemand über den Ball tritt oder Abstimmungsschwierigkeiten, wo ich auch immer noch der Meinung bin, dass da hinten immer noch nicht wirklich perfekt läuft von der Abstimmung her, egal wer jetzt spielt.
Das ist halt die Frage, was im Moment eigentlich auch das Problem ist, weil jetzt natürlich auch die Ergebnisse nicht passen, also mit der Niederlage in Bochum, dem 1-1 in Salzburg, nachdem in der Hinrunde gefühlt ja sozusagen fast alles geklappt hat, mit ein, zwei Ausnahmen, ich denke an das Spiel in Frank oder gegen Frankfurt auch zu Hause, ist es vielleicht einfach nur diese Schwächephase, die jede Mannschaft in der Saison einfach mal hat, oder ist es tatsächlich dieses gravierende Problem in der Rückwärtsbewegung vor allem, was man schnellstmöglich in den Griff bekommen muss? Und das ist die spannende Frage. Wie seht ihr das?
Ja, also ich hoffe einfach mal, dass die Bayern jetzt auch dann im Champions League weiterkommen und auch gegen große Gegner spielen. Ich würde das gerne mal sehen, weil wir sagen es ja immer wieder, in der Bundesliga reicht es einfach. So, dann kannst du dir eben diese Leistungseinbrüche teilweise auch leisten. Aber ich will Bayern jetzt gerne mal in den nächsten Wochen gegen Teams aus England oder Spanien sehen. Und dann, glaube ich, werden wir alle schlauer sein, wie diese Innenverteidigung abliefern kann. Ich meine, wir brauchen nicht darüber reden mit Hernandez. Das ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Nur im Moment kriegt er es nicht auf den Platz. Das gleiche gilt für Upamecano, Riesentalent. Das sind ja gute Leute. Und natürlich kannst du dir das, wie gesagt, in der Bundesliga immer leisten. Aber ich will es jetzt wirklich mal sehen, wenn die harten Brocken kommen. Und dann, glaube ich, werden wir auch, oder ich hoffe es auch, einen ganz anderen FC Bayern sehen. Weil im Moment kann ich mit der Leistung auch nicht viel anfangen. Selbst wenn du jetzt führt mit 4-1 besiegst. Klar, du hast immer mehr Ballbesitz als der Gegner. Aber ich wünsche es mir einfach, dass jetzt die großen Duelle kommen. Und dann werden wir das sicherlich ein anderes Bayern sehen.
Okay, ich sag mal jetzt hier, wenn wir da einmal durchgehen, Fabi, ich meine, das sind ja Probleme, die nicht erst seit letztem Jahr bestehen, dass ein Pavard nicht der schnellste in der Rückwärtsbewegung ist, ist hinlänglich bekannt. Ein Upamecano hat vor dem Wechsel nach München, es ist wahrscheinlich dann in Leipzig nicht so aufgefallen, weil er da nicht so im Mittelpunkt stand, auch wirklich den einen oder anderen Lapsus hinten drin gehabt und Stellungsfehler und unglücklich reagiert. Jetzt ein Fonzi Davis hat auch oft Stellungsfehler mit drin. Bei ihm wird das aber meistens nicht so erwähnt, weil er durch seine Schnelligkeit halt immer wirklich wieder viel wettmachen kann. Und die Spiele vom Atletico Hernandez, die können bei uns auch an einer Hand, glaube ich, abzählen, ne? Die wir da von ihm gesehen haben.
Es ist halt einfach auch, glaube ich, im Moment ein Stück weit schwierig, auch diese Gesamtsituation zusammenzufassen, weil du hast halt jetzt eben die Ergebnisse, die nicht passen. Im Grunde genommen, was ist passiert? Du hast eine Niederlage gegen Bochum, du hast ein 1-1 gegen Salzburg. In der Woche zuvor hast du das Topspiel 3-2 gewonnen. Klar, da hat man auch schon in der Rückwärtsbewegung vor allem das ein oder andere definitiv anmerken können. Die Hinrunde war aber wirklich, würde ich jetzt behaupten, sehr, sehr gut, vor allem international gesehen. Also mit den Spielen gegen Barcelona zum Beispiel, wo du souverän durch die Gruppenphase gelaufen bist. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Grund dafür natürlich auch die Verletzung oder der Ausfall von Fonzie Davis ist, weil du dann eine ganz andere Viererkette spielst. Der Gegner ist komplett anders eingebunden in der Rückwärtsbewegung und hat eben auch nicht diesen Platz. Und jetzt im Moment sieht es sehr, sehr wild aus. Du wirst auch noch dafür bestraft, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist für den FC Bayern, dass er auch regelmäßig wieder auf den Boden der Tatsachen gelangt. Und für mich ist es einfach nur, wäre interessant zu wissen, ob es jetzt diese obligatorische Schwächephase einfach ist, die jede Mannschaft hat, auch jede Top-Mannschaft. Und ich glaube, wir werden tatsächlich schlauer sein, wenn hoffentlich das Weiterkommen gelingt gegen die Salzburger und eben auch die nächsten Wochen, wenn es jetzt dann langsam wieder Richtung März geht und die Topspiele anstehen.
Ja, okay. Lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht unter der Woche. Beziehungsweise nächstes Wochenende, dann steht ja schon die Gelegenheit zum nächsten Sieg. Ja, zum Abschluss, das Leipzig-Spiel gegen die Hertha, das läuft gerade. Wir nehmen gerade mehr oder weniger live zu dem Spiel mit auf. Da führen die Leipziger zur Halbzeit mit 1-0 durch ein Tor von Benny Henrichs. Und dann lass uns noch das Wolfsburg-Spiel abhaken. Das wäre ja fast der dritte Erfolg in Serie gewesen für den VfL. Allerdings gab es ja noch die TSG. Gott sei Dank, Sören. Ne? Sonst wäre Max Kruse ja wahrscheinlich schon auf Schultern durch die Autostadt getragen worden. Nein, Spaß beiseite. Die Wolfsburger in der ersten Halbzeit eigentlich sogar das Team mit mehr Ballbesitz. Die TSG macht das soweit eigentlich ganz gut. Hat sie immer wieder kommen lassen. Hat mehr auf die Defensive gesetzt. Und ja, der VfL ging dann sogar noch durch ein richtig schönes Tor durch Jonas Wind mit seinem ersten Saisontor in Führung, wo er dann richtig von der 16er Kante lang ins Eck schlänzt. Etwas überraschende Führung zu dem Zeitpunkt. Und in der zweiten Halbzeit war es dann die TSG, die eigentlich die spielbestimmende Mannschaft war, weitestgehend. Brauchte ziemlich lange, bis sie dann zum bis dato dann verdienten Ausgleich gekommen sind durch Boon Larsen. Schönen Seitfallzieher im 5-Meter-Raum. Über das Abverhalten von Lacroix habe ich mir da so meine Gedanken gemacht, der dann reklamiert, von wegen, der Bein wäre zu hoch gewesen oder sonst wie, wo ich mir sage, Junge, du bist ein Kerl von 2 Metern und ein ganz schöner Brecher, da brauchst du nur einmal kurz deinen Körper zwischenstellen und dann kommt dann nicht mal der Schuss aufs Tor. Ja, das war auf jeden Fall nicht der Lacroix, den wir noch von letzter Saison kennen, da wäre ihm sowas bestimmt nicht passiert. Ja, und der Doppelschlag war es dann André Kramaric 4 Minuten später, nach einem schönen Zuspiel von Rüther. Macht dann das 2-1 und alles in allem war das ein verdienter Sieg im Nachhinein dann für die TSG. Jetzt ist auch
wieder. Du könntest es jetzt auch nicht anders sagen, als es war ein verdienter Sieg für die TSG Rom.
Ich habe mich jetzt wirklich zurückgehalten, was die Euphorie angeht, weil ich ja die letzten Wochen damit auch des Öfteren wieder auf die Nase gefallen bin und Ja, aber
ich glaube, als Entschuldigung, dass ihr die Wolfsburger immer so runterspielt, solltet ihr beide mal den Wölfischrei zum Ende des Podcasts einmal nachmachen.
Oh, Sören, ich weiß nicht, warum Sören jetzt damit reinnimmst, aber
wie hast du das? Ich finde ja grundsätzlich auch nie ein positives Haar sozusagen an den Wolfsburgern.
Okay, Fabi, komm, dann hau mal raus. Was haben wir denn Positives?
Also positiv war, dass man, glaube ich, jetzt nach dem Sieg gegen Fürth doch deutlich stabiler gewirkt hat. Also in der ersten Halbzeit fand ich, als es die Wochen zuvor der Fall war, da stimmte mir, denke ich, zu. Das war wirklich so von der Grundausrichtung her war es ja schon eigentlich auch so, wie man in dem Spiel, und es ist kein einfaches Spiel im Moment gegen die TSG Hoffenheim. Du hast es ja die letzten Wochen immer wieder gesagt, vor allem spielerisch ein starkes Team. Und die erste Halbzeit hat eigentlich dann, glaube ich, wenn man es für die Wolfsburger hält, schon auch ein bisschen Mut gemacht, würde ich mal behaupten. Und zweite Halbzeit dann irgendwo den Faden verloren. Ja, warum? Ich glaube, es lag aber auch ein bisschen tatsächlich, dass Hoeneß ein bisschen in die Taktikkiste gegriffen hat, ein bisschen umgestellt hat. Hat, glaube ich, auch gewechselt. Kaderabek, glaube ich, in der Halbzeit. Fand ich auch ein belebendes Element im Spiel der Hoffenheimer, die das dann halt einfach im Zuge einer sehr, sehr guten Bundesligamannschaft dann auch gedreht haben. Hm. Aber es war kein schlechter Auftritt der Wolfsburger.
Nein, also da haben wir sie die Saison schon deutlich schlechter gesehen. Und zum Schluss haben sie ja wirklich auch nochmal versucht, nach vorne zu spielen und den Ausgleich zu erzwingen. Aber Oliver Baumann hatte auch wirklich einen guten Tag erwischt jetzt am Samstag und sicherte dann die 3 Punkte. Und von den Statistiken her war die TSG, der VfL, sowohl beim Ballbesitz, bei den Zweikämpfen auch die bessere Mannschaft. TSG ist mehr gelaufen, aber ansonsten Ja, am Ende stehen 3 Punkte. Die TSG mit 37 Punkten weiter im Rennen um Platz 4 mit dabei. Und geht am nächsten Wochenende, ja genau, gegen den VfB, und der VfL Wolfsburg muss nach Gladbach. Das ist auch so ein Spiel, da wüsste ich jetzt auch nicht, auf wen ich tippen muss. Gladbach-Wolfsburg, boah, ganz schwer. Noch eine interessante...
Tabellennachbarn, ja.
Bitte?
Absolute Tabellennachbarn. 12 gegen 13. Oh. Ich glaube einfach, dass der Sieger sich dann nächste Woche auch ein bisschen abhebt, vor allem von den hinteren Plätzen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wollen wir vielleicht einmal mal kurz auf die Abstiegsränge vielleicht mal so eine kleine Tendenz oder Prognose eingeben?
Ja, können wir machen. Noch ganz kurz, Fabi.
Ja?
Ganz interessante Personalie beim VfL Wolfsburg. Jürg Schmadtke wird im Januar 23, hört er auf, übernimmt somit quasi nochmal die Transferperiode im Sommer und deutet alles darauf hin, oder ist mehr oder weniger schon in Stein gemeißelt, dass Marcel Schäfer sein Nachfolger wird. Wie ist da eure
Meinung? Aber ist das denn tatsächlich so sicher? Weil ich habe irgendwo mal in den letzten Wochen immer mitgelesen, dass es offensichtlich wäre, dass er der Nachfolger wird, aber ihm das dann auch doch nicht hundertprozentig zugetraut wird im Moment.
Also so wie es rüberkam, also der Vertrag ist extra jetzt um diese 7 Monate noch verlängert worden. Und es klang aus Jörg Schmadtkes Sicht auf jeden Fall so, dass es Marcel Schäfer wird, den er ja jetzt über mehrere Jahre mehr oder weniger an seiner Seite hatte und hat ihn auch wirklich positiv hervorgehoben durch seinen Arbeitswillen und durch seinen Einsatz. Und also da denke ich, wird nicht viel dran zu rütteln sein. Und dann wird Jörg Schmadtke da in Wolfsburg dann auch seinen Hut nehmen nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt da ist, 4, glaube ich. Ja, dann ist das Kapitel Schmadtke dann auch beendet. Wahrscheinlich dann auch froh, dann endlich dann Ruhe zu haben. Aber nochmal was Neues macht, lassen wir uns mal überraschen. Du wolltest über die Abstiegsränge sprechen?
Einmal kurz, weil ich glaube, so langsam oder sicher, wenn man in den letzten Wochen sieht, eigentlich auch, ich nehme jetzt mal die Wolfsburger raus, klar, du hast die Gladbacher da noch, die sind allerdings dann mit 26, 27 Punkten schon ja im ersten Moment ein bisschen weit weg und letztendlich kristallisiert sich eigentlich wirklich so ein, ja, wollen wir die Vierter noch mit reinnehmen, kommt wegen den Leistungen der letzten Wochen, aber so ein bisschen ein Vierkampf im Moment, glaube ich, der sich da hinten abspielt. Also ich weiß nicht, wie gut, man kann die Bielefelder auch noch mit reinnehmen, das ist so 5 Mannschaften, aber ja, meine Tendenz geht im Moment tatsächlich so weit, dass ich sage, dass so wie die Tabelle jetzt aussieht, könnte es auch am 34. Spieltag aussehen.
Ist auf jeden Fall mit die spannendste Tabellenregion. Ich glaube, ja, Bielefeld hat im Moment einfach dieses Momentum auf der Seite. Ich würde Hertha auch mehr als in die Verlosung nehmen, was den 16. Platz angeht. Aber ich glaube auch, dass sich da nicht mehr viel ändern wird. Ich hoffe sehr, dass der VfB vielleicht noch die Augsburger schnappt, zumindest auf den 16. kommt, aber ich glaube auch, dass da im Prinzip, oder vielleicht, dass es wirklich erst am 33. oder 34. Spieltag endgültig entschieden sein wird.
Ich habe mir mal vom VfB das Restprogramm mehr oder weniger aufgemacht, die letzten Spieltage. Also gegen direkte Konkurrenten haben sie da letztendlich nur noch die Arminia aus Bielefeld und die Hertha. Ansonsten sind da noch so Kaliber bei wie dann Bayern und Dortmund. Puh, wo man dann sagen muss, ja, könnte eng werden. Auch am vorletzten Spieltag, glaube ich, die Bayern. Und die Arminia hat dann unter anderem noch den FCA. Da spielen sie zu Hause gegen. Die spielen zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und auch nochmal zu Hause gegen die Hertha. Und wir wissen, wie stark die Arminia zu Hause ist. Hat sie jetzt die letzten Wochen unter Beweis gestellt. Also ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil für die Bielefelder auf jeden Fall. Da würde ich vielleicht sogar Stand jetzt, vielleicht sogar Fabi Sören, die Hertha noch wirklich mehr mit in die engere Verlosung nehmen. Sogar noch vor Bielefeld.
Ja, auf jeden Fall.
Also du legst dich fest, Fabi, würdest jetzt so Momentumaufnahme, so wie die Tabelle jetzt ausschaut, Augsburg auf 16?
Ja, wäre meine Einschätzung jetzt einfach aufgrund der gezeigten Leistungen. Stuttgart halt einfach, ja, es ist halt von der Qualität her dann auch, du sagst es ja, das Restprogramm auch wirklich schwierig. Die Augsburger, die sind für mich wenig zu durchschauen. Es ist immer wie so ein Rollercoaster ein bisschen. Es geht nach oben, es geht nach unten vor der Leistung. Manchmal reizt es, manchmal reizt es nicht. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaften, die davor sind, für mich einfach den Eindruck machen, dass sie eher regelmäßiger ihre Punkte sammeln als die Stuttgarter und die Augsburger.
Wobei man muss ja sagen, die Augsburger sind jetzt, glaube ich, im 13. oder 14. Jahr, die kennen es ja eigentlich die letzten Jahre auch nicht anders. Die kann
Im
ja so,
11. müsste es, glaube ich, sein.
Okay, dann habe ich das am Wochenende falsch gehört. Die haben ja ihre Erfahrung auch die letzten Jahre des Öfteren, auch bis zu allerletzten Spieltag teilweise auch gehabt. Ne? Also ich glaube, unruhig werden sie ja nicht aufgrund der Tabellensituation, weil wir reden ja jetzt hier wirklich nur von 2 bis 3 Punkten Unterschied bis zum rettenden Ufer. Also klar. Von daher, wird weiter spannend bleiben. Gerade von Woche zu Woche die Leistungen. Wir sind ja dieses Wochenende auch wieder, haben ja wieder Ergebnisse dabei gehabt, wo man ja echt nur mit dem Kopf schütteln kann. Von daher, hat sich nichts geändert an der Tabelle zum letzten Wochenende. Alles weiter eng beisammen. Das haben wir letztes Wochenende doch gesprochen von, nehmen wir Platz 10, 31 bis Platz 4 zur Champions League. Ja, 2 Spiele, ne? Ist gar nichts, wenn es danach geht. Von daher, lass uns mal überraschen, wie es denn so weitergeht nächstes Wochenende. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was ihr auf dem Herzen habt, wo wir noch mal kurz drüber sprechen sollten?
Den Gewinner des Spieltags.
Den Gewinner des Spieltages. Hast du da schon was rausgeguckt? Einen ausgeguckt, Fabi? Du wolltest doch jetzt mal so sein wie Sören.
Achso.
Und so ja, kreativ.
Dann gib mir noch, Nein, also der Gewinner des Spieltags, der ist für mich de facto diese Woche so schwer zu definieren wie noch in keiner anderen Woche zuvor. Und ich persönlich habe mich dann, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, eigentlich dafür entschieden, als Gewinner des Spieltags den BVB zu nehmen. nicht unbedingt wegen dem, natürlich auch, wegen dem 6:0 gegen Gladbach und der Reaktion zu dem, was unter der Woche war, aber ich möchte es ganz kurz einmal argumentieren oder erläutern, weil ich glaube, mit dem Sieg heute und den 12 Punkten Vorsprung hat sich der BVB die Champions League für nächstes Jahr gesichert und mit dem Ergebnis heute in Verbindung und allen anderen Spielen für mich der Gewinner des Spieltags. Jetzt habe ich einen rausgehaut, ha?
Ja, das machst du mich schon sprachlos. Auf jeden Fall unerwartet, ja. Sören, du bist ja auch immer kreativ, was die Gewinner des Spieltages angeht.
Ja, heute bin ich unkreativ und würde den FSV Mainz 05 nehmen. Echtes Schwergewicht geschlagen mit Bayer Leverkusen. Offensiv sehr, sehr gut präsentiert und mein Gewinner des Spieltags.
Okay, dann ist für mich der Gewinner des Spieltages die Arminia aus Bielefeld. Besticht seit Wochen durch mannschaftliche Geschlossenheit, Zusammenhalt, mittlerweile auch ganz ansehnlichen Spielstil, nicht mehr nur hinten rausgekloppe, ärgern die eine oder andere Mannschaft, große Mannschaft auch, und belohnen sich jetzt am Wochenende auch mit einem 1:0-Sieg gegen Union. Das ist mein
Gut, dass du nicht im Doppelpass sitzt. Das wären jetzt 12 Euro vor lauter Phrasen gewesen. Aber wir akzeptieren das jetzt mal am Sonntagabend so.
Ja, wir können ja dann mal ab nächste Woche mal so eine Strichliste währenddessen führen und dann können wir ja mal gucken, was da am Ende bei rumkommt. Nicht wahr? Ja, ansonsten war es das dann schon für heute wieder. Dann schauen wir uns das gleich
an. Gibt es heute gar keinen TV-Tipp mehr, oder?
Also heute sehr gut soll sein, um mal in deine Richtung dir was zu empfehlen, Fabi. Kannst du jetzt ja gleich in der Mediathek noch nachträglich anschmeißen. Der Tatort aus Dortmund soll heute überragend sein. Und ansonsten...
Passt ja zu meinem Gewinner des Spieltags.
Ja, guck mal. Eine bessere Verbindung kann es doch eigentlich gar nicht geben. Und dann haben wir noch in der Serie A haben wir dann heute noch zum Abschluss Udinese gegen Lazio. Okay. Nur für die absoluten Feinschmecker des italienischen Fußballs zu empfehlen.
Ja, oder in Spanien, weil ich bringe dann immer gerne meine Spanier, nämlich Bilbao gegen San Sebastian.
Ja, ist auch interessant. Und Sören, du wirst jetzt wahrscheinlich auf irgendeine Kochsendung oder Foodblogger.
Also ich kann euch empfehlen, das Dschungelcamp zu gucken, das große Wiedersehen in RTL. Also das werde ich mir gleich auf jeden Fall anschauen.
Ich glaube, jetzt wird Zeit, dass wir hier die Aufnahme auch beenden. Es tun sich gerade ziemlich große Abgründe auf. Gut, hat Spaß gemacht, genau. Wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische, Jungs.
Bis dann.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.